Am Mikrofon Philipp Banse, ganz herzlich willkommen zum CT Online Talk. Ja, Jens Best hat gerade getwittert, gleich vier sympathische Herren über Neues aus dem
Ältere
Web.
Herren. Wie bitte?
Ältere Herren hat er sogar gesagt, ja. Das ist natürlich insofern falsch, als dass ich hier nur zwei ältere sympathische Herren sehe, nämlich Christoph Kappes, Internetunternehmer, Netzaktivist aus Hamburg. Moin, moin.
Moin, moin.
Und Jürgen Kuri, Heise Verlag, CT, auch dir herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Ja, und wir sind, die Jugendfraktion wird vertreten durch Falk Lüke, Buchautor,
Morgen.
Kollege, Journalist, ja, Aktivist und mich eben als vierter Mann im Boot hier, Philipp Banse. Ja, ganz herzlich willkommen. Wir haben hier ein paar heiße Themen auf unserer kleinen Arbeitsliste zusammengestellt, aber vorher vielleicht noch der Hinweis, dass wir hier auch heute mit ein bisschen Video rumexperimentieren. Also Sie können die Sendung auch per Video verfolgen, uns hier ein bisschen zugucken bei unseren Turnübungen unter heise.de/ct/radio oder philippbanse.de geht auch. Dort gibt's einen Flashplayer, aber eben auch ein HTTP-Streaming für alle Geräte, die mit iOS laufen. Ja, so viel der technischen Hinweise. Vielleicht noch den Hashtag Online-Talk, den lesen wir hier so ein bisschen mit. Ja, aber jetzt können wir auch schon loslegen. Eben in den Nachrichten lief es noch. Gruner und Jahr macht fast alle seine Wirtschaftsmedien dicht. Gut 300 Leute sitzen auf der Straße. Financial Times Deutschland, Börse Online, Impulse wird dicht gemacht. Kapital bleibt bestehen. Ist das Internet schuld, Christoph?
Also ich sehe Fragen von Verantwortung eigentlich nie bei Gegenständen. Das führt jetzt in eine längere Diskussion, glaube ich, über Technik und Menschen. Ich glaube, das hat ganz viele verschiedene Ebenen. Also zu der Ebene, zu der ich was beitragen kann, ist das, dass ich eben in der Zeit, als ich als Dienstleister tätig war, viele Projekte betreut habe im Bereich von Wirtschaftspresse online, auch bei Gruner und Jahr. Und das habe ich jetzt über 17 Jahre insgesamt verfolgt, sodass ich sagen kann, dass das auch ein Marktproblem ist sicherlich, das in Zusammenhang mit verschiedenen verlagstypischen Eigenschaften halt nicht harmoniert, weil die Wirtschaftspressetitel eigentlich überall sehr stark nachrichtengetrieben sind und das wiederum ist sehr stark datengetrieben aus den Wirtschaftsdaten, die die Finanzmärkte produzieren und das wiederum führt dazu, dass man sehr stark sein muss im Bereich IT und Datenmanagement auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es eben viele Bedarfe, gerade von den Endkunden, den privaten Lesern, die ganz konkreten Finanzbedarf haben und Fragen haben, die in Berechnungen führen, Finanzberechnungen, Finanzmathematik. Und das ist das, was die Wirtschaftspresse nach meinem Kenntnisstand in ganz Deutschland bis heute nicht so weit geschafft hat, wie das eben Finanzdienstleistungsanbieter mit IT-Anbietern gemeinsam machen.
Aber erzähl doch mal, was stellst du dir denn da vor? Was bieten die denn nicht, was sie bieten müssten konkret?
Naja, es gab immer schon die Versuche, seit Urzeiten, da war ich ja in den 90ern noch dabei, Einkommensteuerrechner zu machen, Rentenschätzer, Rentenberechnungen, Einnahme, Überschuss, Rechnung, Haushaltsrechnung und so weiter und so fort. Also es gab immer 20, 30 Rechner im Netz. Das ist schon seit 1995 so oder noch ein Tick eher sogar. Was wir aber nicht geschafft haben, ist wirklich eine integrierte Lösung, die halt nutzerorientiert und prozessorientiert ist. Und da sind eben solche Portale wie Google Finance auf der einen Seite und oder Yahoo Finance und auf der anderen Seite eben Anbieter, die aus dem klassischen Steuersoftwarebereich kommen zum Beispiel und Online-Plattformen anbieten, sehr stark.
Aber dann kann man doch eigentlich, glaube ich, ganz klar sagen, also das, wo du jetzt, Christoph, darauf abstellst, ist ja, dass sie schlicht und einfach, dass ihnen die Aufgabe weggebrochen ist. Das, was sie früher mal waren als Wirtschaftsmedien im klassischen Sinne, war ja sozusagen die Börsenkurse vom Vortag zu vermelden und den Leuten zu erklären, was denn jetzt in Wirtschaft und Politik, wie auch immer, einen Einfluss darauf hat, wie sich zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen gestalten, damit auch Aktienkurse, Anlageverhalten etc. pp. Und das ist genau das, wo du sagst, auf der Tool-Ebene, also auf dem der Nutzbarmachung für den Nutzer am Ende beziehungsweise Leser, da haben sie deiner Meinung nach versagt. Verstehe ich richtig?
Auf der anderen Seite, was natürlich noch dazu kommt, wenn man es mal vergleicht mit so jemandem wie dem Wall Street Journal, dann haben sie es natürlich nicht geschafft. Die Financial Times Deutschland hat es immer wieder versucht, praktisch so eine Art Meinungsführerschaft zu erringen, was das Wall Street Journal ja letztlich hat. kein Börsianer kommt ohne das Wall Street Journal aus, weil da die Sachen stehen, die im Prinzip erst passieren werden und die unter Umständen kursrelevant sind. Das hat die Financial Times Deutschland immer wieder mal ein bisschen probiert. Manchmal hat es funktioniert, meistens eher nicht. Und da ist natürlich dann auch so ein Ansatz für die weggebrochen.
Wobei das natürlich sehr interessant ist, insofern, dass das Wall Street Journal ja als in den deutschen Markt nie in der Printversion eingestiegen ist, aber jetzt vor doch einigen Monaten inzwischen halt doch mit einer deutschen Version unter WSJ.de, also WSJ, WallStreetJournal.de, gestartet ist und eine reine Online-Version davon macht, was in weiten Teilen Übersetzungen aus der englischen Version sind, aber natürlich auch mit eigenen Stücken angereichert. Das ist natürlich interessant, dass die sozusagen dann eine ganz andere Strategie verfolgen, als es beispielsweise die FTD gemacht hat, die allerdings natürlich auch schon viel länger am Markt ist.
Aber es geht auch hier auch um die Printprodukte. Also die FTD hat, wie stand in der FAZ, 250 Millionen Euro Verlust gemacht seit Gründung.
Na gut, dass sowas kaufe ich Verlagen auch nie so ganz ab, muss ich fairerweise sagen. Wie jetzt Verlustrechnungen zustande kommen und Gewinnrechnungen, das ist ja auch immer eine Frage dessen, was ich jetzt in die linke und in die rechte Tasche schiebe. Wenn ich sozusagen ein Blatt dicht machen möchte, dann habe ich auf jeden Fall eine sehr hohe Verlustrechnung. Ich glaube, man kann natürlich davon ausgehen, dass sie nicht gerade eine gewinnträchtige Investition waren. Aber
ja. Wolltest du auch noch was sagen? Oder?
Ja, also zunächst mal, was Printtitel angeht, denke ich, wissen wir, dass nicht nur seit 20 Jahren Auflagen rückläufig sind, was ich nicht für dramatisch halte, was aber natürlich man sagen muss, dass auf der anderen Seite gerade in letzter Zeit, also insbesondere in diesem Jahr, Meldungen schon durchsickern, dass eben einige Printtitel, nicht Wirtschaftspresse, sondern allgemein halt doch in schweres Fahrwasser geraten. Das wird man die nächsten Monate noch sehen. Was jetzt die Wirtschaftspresse speziell angeht, muss man, glaube ich, ein Thema auch sehen, was Medienmenschen vielleicht gar nicht so wahrnehmen, weil das ist halt ein Disruptionsprozess, der in anderen Branchen auch anders verarbeitet wird. Also wenn man sich die E-Commerce-Branche, die Retailer anguckt beispielsweise, dann versuchen die nicht mit alten Organisationen, also inzwischen jedenfalls nicht mehr mit alten Organisationen in neues Gewässer zu fahren, sondern sie bilden eben auch organisatorische Einheiten, die sie vollständig ablösen, die sie als Beiboote konstruieren, die sie auch mit neuem Management bestücken beispielsweise. Und das ist eine Situation, die Gruner und Jahr zwar mal in den 90ern hatte, da gab es den Business Channel, als einen Versuch, eine halbgare, hybride Geschichte zu machen, nämlich eine Art Dachmarke über diese drei Titel zu kleben. Aber das Erfolgskonzept ist eigentlich aus meiner Sicht, dass man Organisationen im Grunde neu baut, wenn man Online-Aktivitäten entwickelt.
Ja, aber was ich noch nicht so ganz sehe, ist, wie ihr so diese, also wir erleben jetzt wahrscheinlich so ein Zeitungssterben. Das geht jetzt wahrscheinlich los, denke ich. Weiß nicht, wie ihr das seht. Frankfurter Rundschau, kennen wir die Geschichte, ist noch nicht komplett vorbei, aber sieht sehr schlecht aus. Jetzt hier diese drei Titel, das, was in Amerika schon seit Jahren läuft. Kommt das jetzt nach Deutschland?
Nee, das ist ja eigentlich schon da. Also wenn du dir anguckst, das Regionalzeitungssterben hat ja schon lange begonnen. Das Zusammenlegen von verschiedenen Publikationen, teilweise das komplette Einkaufen von Manteln, also wirklich dem Großteil der Zeitung. Und dann bleibt eigentlich nur noch der regional oder aktuelles Teil oder die Gewichtung ein wenig der Titelseite bei der regionalen Zeitung. Das kennen wir ja alles schon. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend, wenn man sich überlegt, wie alt der durchschnittliche Printabonnent bei vielen von diesen Zeitungen ist. Das stirbt schlicht und einfach auch weg und die Leute gehen zu online und haben vielleicht auch tatsächlich eine etwas geringere regionale Bindung oder ausschließlich regionale Bindung. Gleichzeitig sind viele regionale Newsportale hochgekommen oder halt eben andere interessensgeleitete Portale. Wenn ich mich heute für Finanzberichterstattung im weitesten Sinne, Wirtschaftsberichterstattung interessiere, also mal im Ernst, kaufe ich dann am nächsten Tag eine Zeitung oder habe ich das dann ehrlich gesagt nicht schon längst online?
Ja, aber was müssen Zeitungen bieten? Also wenn wir davon ausgehen, es macht durchaus vielleicht Sinn, eine gedruckte Wirtschaftsfinanzzeitung, Zeitschrift zu veröffentlichen. Was muss die bieten? War das jetzt einfach nur zu viel? Und es braucht einfach, kann so weitergehen, nur eben nicht mit 6 Wirtschaftstiteln, sondern mit 2? Oder müssen die sich grundsätzlich strukturell was Neues überlegen?
Also ich weiß, ich wollte jetzt nicht unbedingt mir ein Urteil anmaßen über die Wirtschaftszeitungen, aber ich vergleiche ein bisschen mit den Tageszeitungen. Da vertrete ich schon stark die These, dass die Tageszeitungen zunehmend die Rolle von Wochenzeitungen übernehmen. Die Wochenzeitungen sind zu langsam dafür und die Tageszeitungen machen das, dass sie im Prinzip mir das liefern, die Analyse und den Hintergrund zu dem liefern, was ich am Tag zuvor als Nachrichten gelesen habe. Das machen die auch eben zunehmend. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Süddeutschen gehen ganz stark in diese Richtung. verlagern sich dann auch mit ihren Ausgaben auch immer stärker dann eben auf elektronische Distribution. Und das ist die Rolle, die Tageszeitung einnehmen. Ich denke, so ein Wirtschaftsblatt kann sowas Ähnliches machen. Ich denke, das wird Wall Street Journal ist im Prinzip so ein Beispiel also dafür, genau, wie das funktionieren kann.
Genau, da muss ich natürlich zustimmen. Und anders als du erlaube ich mir da auch ein Urteil. Ich glaube schon, dass die deutschsprachigen Wirtschaftszeitungen längst nicht die gleiche Analysetiefe, Hintergrundtiefe und so weiter haben, wie es eben zum Beispiel das Wall Street Journal hat. Wenn ich mir angucke, solche ewig langen Strecken wie dieses What They Know bei Wall Street Journal, das ist unglaublich spezifisch, aber es ist unglaublich hintergründig über Tracking-Mechanismen etc. pp. Da geht es aber tatsächlich um grundlegende ökonomische Fragen des Internets an vielen Stellen. Und so etwas kenne ich von deutschen Titeln schlicht und einfach nicht. So Sachen, die wirklich über einen langen Zeitraum immer wieder ein Thema aufgreifen und sehr detailliert. Also das muss ja diese Tiefe von den Blättern, von denen wir gerade reden, kann ich
nicht sehen. Sagen. Und ich würde nämlich auch noch sagen, ist die Gefahr oder sozusagen nochmal einen Blick auf das andere Ende werfen. Ich war vorgestern auf dieser New Thinking Open Innovation Konferenz und habe mich da mit diesem Typen unterhalten von Narrative Science. Mhm. Also die machen, was hat er gesagt? Irgendwie so eine absurde Summe von 100, 200.000 Artikeln jeden Monat generieren die automatisiert. Und zwar vor allen Dingen für Finanz- und Wirtschaftstitel. Die lassen sich halt Wirtschaftsdaten, Umsatzdaten, Bilanzdaten reinfließen, trainieren ihre Maschinen und die erstellen dann automatisiert Artikel. Das vierte Quartal von X so war besser als das letzte und das hat den Grund so und so und so und so. Und die hauen das Zeug raus und werden expandieren und ich kenne auch Leute, die in Deutschland schon an sowas arbeiten.
Also ohne böse zu sein, muss man sagen, ein Großteil der klassischen Wirtschaftsmeldungen, so wie wir sie kennen, ist ja auch in der Struktur sehr, sehr stark vorgegeben. Die Firma XY gibt eine Gewinnwarnung heraus, der Vorstandsvorsitzende sagt und so weiter. Also das ist jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt diese klassische Vermeldung von Sachen, ist jetzt nicht unbedingt etwas, was zu journalistischen Höchstformen inspiriert. So, ja.
Also ich würde solche Veränderungen durch Online-Veränderungen nie schwarz-weiß beantworten. Also auf der einen Seite ist Wirtschaftspresse eine hochanspruchsvolle Sache. Ich habe zum Beispiel als Freelancer vor vielen Jahren an Lebensversicherungstests und auch Direktbankentests teilgenommen. Das war ein Höllenaufwand, 40 Online-Banken gegeneinander zu testen und daraus eine Strecke für einen Kapitaltitel zu machen zum Beispiel. Da habe ich allein 4-5 Tage dran gesessen, um nur die Usability zu beurteilen. Also ein ganzer Expertenpool für eine Titelstory. Auf der anderen Seite gibt's natürlich so eine Low-End-Tagesnachrichtenverarbeitung, wo ich nicht so sehr glaube, dass da die Automaten gute Chancen haben, weil das eben statistisch generierte Sätze sind, die keinen Mehrwert beitragen. Deswegen bin ich da nicht so euphorisch.
Wahrscheinlich wird es niedrigere Auflagen und höhere Preise geben. Und sie werden sich auf ihre Kerngruppe sozusagen, die sie wirklich wollen, abzielen müssen. Von denen können sie ein bisschen mehr Geld verlangen und vielleicht auch noch einen Online-App-Mehrwert bieten. Und damit müssen sie dann klarkommen.
Das ist ja ganz interessant, wenn du dir anguckst, welche Titel jetzt dazugehören. Ne? Dann geht es einmal um die FTD, es geht aber auch um Börse Online. Und Börse Online war so ein klassischer die Putzfrau, die sich Aktien kauft, Titel. Also ich glaube, so kann man es relativ klar eingrenzen und ist ja auch genau sozusagen in diesen Hype reingestartet worden, als Deutschland plötzlich Aktien kaufen wollte. Und alle plötzlich die Finanzmärkte für sich entdecken wollten, was dann in solchen schönen Geschichten wie Metabox-Aktien und Telekom-Aktien dann irgendwo endete mit teilweise sehr bescheidenem Erfolg. Aber genau diese Zielgruppe gibt es eigentlich ja kaum noch. Heutzutage kannst du kaum eine Putzfrau davon überzeugen, dass sie sich jetzt dringend Aktien zur Altersabsicherung kaufen sollte. Das heißt, da spielt natürlich auch die gesamtwirtschaftliche Lage Weltwirtschaft eine Rolle.
Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Mir ist das jetzt zu sehr auf dieses eine Ereignis bezogen. Ja. Ich würde mal ein bisschen auch vielleicht einen Satz nach vorne wagen. Ich glaube, dass das eine sehr große Chance ist, auch für die Journalisten, die da jetzt betroffen sind, auch wenn das für sie persönlich natürlich auch ein sehr harter Schlag sein kann, weil ich glaube, dass jetzt in so einer Situation sich neue Konfigurationen finden. Beispielsweise ist ja eine Brand 1 aus einem, wenn ich das recht erinnere, ähnlichen Szenario entstanden. Und wenn sich jetzt die richtigen Leute zusammentun, die richtigen Konzepte haben und ein bisschen vielleicht auch, wie soll ich sagen, datennäher denken und ein bisschen technischer auch denken, dann lässt sich durchaus was bewegen.
Sie hören die Radio Wissen, den CT Online Talk mit Philipp Banse, Falk Lücke, Christoph Kappes und Jürgen Kuri. Kommen wir zum nächsten Thema, Jürgen. Du hast die E-Books groß notiert, weil du stolzer Besitzer eines neuen innovativen leuchtend weißen E-Book-Readers bist.
Ja, noch nicht ganz.
Wie, du weißt
am 22. November wird er ausgeliefert. Ich frage einer der ersten Besteller. Ich kriege ihn pünktlich am 22. November. Muss nicht irgendwie fast 2 Monate warten. Wir müssen inzwischen.
Das ist denn 22. November? Heute haben wir 17. Ah, okay, also nächste Woche.
Hm. Ja, aber ich stelle einfach fest, diese Entscheidung, den jetzt zu bestellen, das hat schon ein bisschen gedauert.
Hast du ihn vorher mal gesehen irgendwo oder nur im Video?
Im Video.
Und also wir reden von diesem Kindle Paperwhite.
Genau. Und das war schon überzeugend, was bisher zu sehen war und was aus den USA bislang zu hören war, noch überzeugender, als die Kindles bislang schon waren als E-Book-Reader. Und ich stelle einfach fest, es ist praktisch, es kommt mir entgegen. Ich weiß nicht mehr, wo ich noch Regale zu Hause aufstellen soll, um Bücher unterzubringen. Und da ist dann sowas ganz praktisch. Und der Paperwhite ist einfach ein faszinierendes Gerät. Mit dem Bildschirm, mit dem wirklich weißen Bildschirm, mit der LED-Beleuchtung, die dann eben auch zulässt, im Dunkeln zu lesen, was man bisher mit den E-Book-Kriegern ja auch nicht geht. Und ich stelle einfach, es wird so normal. Inzwischen, wenn ich mit der Straßenbahn unterwegs bin oder in der Bahn heute Morgen, es ist ganz selbstverständlich, dass die Leute im E-Book-Reader unterwegs sind.
Ja, also ich habe nochmal die Zahlen nachgeguckt. Also 2011 Umsatz mit E-Book laut GfK plus 77%.
Auf absolut?
Ja, auf genau. Absolut 1% des Gesamtumsatzes der deutschen Buchindustrie. Also
2012 haben sie, also jetzt auch zur Frankfurter Buchmesse, haben sie schon von 2% gesprochen.
Ja. Eben, also wir sind zurzeit bei erstes Halbjahr 44 Millionen Euro E-Book-Umsatz. Das sind zwar nur wenige Prozent des Marktes, aber die großen Verlage haben alle mindestens 10% E-Book-Umsatz. Online-Anteil und es gibt auch Meldungen in Amerika beispielsweise, die gehen auf 20, sogar 25%.
Und Amazon sagt, sie von 100 Büchern, die sie verkaufen, nee, warte mal, wie das, für 108 gedruckte Bücher verkaufen sie 108.
Ja, Amazon-Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Weil Amazon häufig nur die Zahl der Bücher zählt und keiner weiß, wie viele davon wirklich paid sind und welche nicht. Und da sind natürlich auch enorm viele Sonderangebote dabei.
Und umsonst. Und
das ist ein schwieriger Fall.
Okay.
Es gibt auch kaum amtliche Zahlen von Amazon.
Aber ihr geht davon aus, dass das der Zug ist nicht aufzuhalten.
Der Tropf ist gelutscht, um es mal so zu sagen. Also die E-Books sind nicht aufzuhalten und die werden sich natürlich auch weiter stärker verbreiten. Deutschland hing da ein bisschen hinterher, was natürlich auch damit mit der Buchpreisbindung und daran zusammenhängt. Die E-Books sind ja im Prinzip genauso teuer wie ein gedrucktes Buch. Inzwischen sind sie etwas billiger geworden.
Aber das hindert sie ja gar nicht. Mal die Buchpreisbindung ist ja gar nicht das Problem. Buchpreisbindung heißt ja nur, wenn du das Taschenbuch für 9,90 Euro bei Amazon verkaufst, musst du es auch für 9,99 Euro bei Thalia und etc. verkaufen. Wenn du das E-Book aber bei Amazon für 99 Cent verkaufst, dann kannst du das Taschenbuch für 18,90 Euro verkaufen. Das ist nur an die Ausgabe gebunden. Also die Buchpreisbindung ist nicht der Schuld. Ich glaube, das ist Verlagspolitik, dass die
war Verlagspolitik lange, dass sie im Prinzip genauso viel verlangt haben eine ganze Zeit wie für das E-Book, wie für das gedruckte Buch. Und das geht jetzt langsam runter. Das heißt, die E-Books werden tatsächlich billiger, was für die Leute natürlich auch einleuchtend ist, weil die ganze Druckinfrastruktur fällt weg, die komplizierte Vertriebsinfrastruktur fällt weg und ähnliches. Das tut natürlich den Buchhändlern weh, wobei sich einige Buchhändler, gerade kleinere Buchhändler, auch schon darauf kaprizieren, dass sie selber E-Book-Reader verkaufen und den Leuten anbieten. Man kann die E-Books auch bei ihnen auf die Geräte laden. Ist vielleicht auch ein Modell als Ergänzung zum
Experiment zum
Buch. Und es gibt dann wiederum Untersuchungen, dass gerade die Leute, die E-Books kaufen, auch diejenigen sind, die meisten gedruckten Bücher kaufen. Das ist dafür. Jedes E-Book kauft dann ein normaler, also ein intensiver User dann 3 gedruckte
Bücher. Aber ich meine, das ist ja so ein klassischer Fall von, da sehen wir jetzt den fließenden Übergang und ich sag mal, wenn du jetzt zukünftig in absehbarer Zeit gedruckte Bücher kaufst, dann wirst du irgendwie automatisch dein E-Book dazu haben wollen, ob jetzt für ein extra Schärflein dazu noch. Also tatsächlich ist es doch so, wer von uns jetzt hier, von den Vieren, die hier am Tisch sitzen, würde sagen, dass er sich ein Printprodukt kauft, und dann nicht für einen Mini-Obolus noch oben drauf, dann auch noch gleich die elektronische Variante fürs Unterwegslesen dazu kaufen würde. Ja, normalerweise kann ich mir einmal ein Buch verkaufen, so kann ich sogar anderthalb Mal vielleicht. Das ist ja eigentlich auch für Verlage relativ interessant. Nur sozusagen, dass ich dann die Wahl habe, wann ich welche Version nutze, das finde ich so unglaublich naheliegend und da bin ich erstaunt, dass das immer noch nicht gängige Praxis ist.
Habt ihr denn mal diese Verleihfunktion von Amazon ausprobiert? Ist das irgendwie interessant? Also, dass man sich, wenn man diesen Prime-Account für 29 Euro im Jahr hat, dass man sich ein Buch für beliebig lange ausleihen kann, aber eben nur ein Buch zur Zeit?
Ich habe das nicht ausprobiert und zwar aus einem relativ einfachen Grund, insofern als dass mir die Berliner Stadtbibliothek deutlich bessere Angebote in dem Bereich macht.
Auch was die Auswahl angeht?
Auch was die Auswahl angeht, finde ich das noch absolut in Ordnung. Also Bücher, die ich eh nur ausgeliehen haben möchte, reicht mir deren Angebot vollkommen aus. Ist natürlich etwas ärgerlich, dass sie natürlich nur eine sehr begrenzte Zahl von Nutzungslizenzen an der Stelle haben. Und das heißt, wenn wir uns jetzt alle sozusagen darauf kaprizieren würden, über die Stadtbibliotheken und Ähnliches uns E-Books auszuleihen, dann hätte sich das relativ schnell erledigt mit deren überschaubaren Bestand. Aber tatsächlich ist das für mich total uninteressantes Angebot.
Also ich glaube, dass es dafür auf jeden Fall einen Markt gibt, weil Menschen gern mit möglichst wenig Aufwand, also convenient neudeutsch, Dinge nutzen wollen. Und es gibt immer einen Markt, der sich eigentlich in zwei Teile teilt. Das eine ist sozusagen der für Alltagsbedarf. Das sehen wir bei Nachrichten, die faktisch kostenlos sind. Bei Musik gibt es das entsprechende Pendant mit Spotify und Co. Die Dienste werden ja auch immer erfolgreicher. Und bei Büchern ist es auch naheliegend.
Ja, das ist richtig. Das ist so eine Ausdifferenzierung, ne? Also bei meiner Frau ist das auch so. Die liest wahnsinnig viel und hat auch E-Books. Aber sie kauft halt Bücher, die sie irgendwie, die ihr Mehrwert sind, die sie behalten will, die irgendwie auch noch irgendwie vielleicht schön aussehen oder so, die eine Herzensangelegenheit sind. Und das, was sie so liest irgendwie, weil man es halt mal so liest oder mal guckt, das kauft sie sich als E-Book so. Oder wenn es dann einen Schwenk macht, dann kauft sie sich halt noch das gedruckte Ausgabe dazu und stellt sich in den Schrank. Also ich glaube, genau so ein Ausdifferenzieren über die Wertigkeit des Produkts, das findet sicherlich statt. Genau.
Es gibt ja viele Sachen, die sind ja einfach reine Gebrauchsliteratur. Beispielsweise, wenn ich mir jetzt momentan einen Spiegel kaufe, ja, ganz ehrlich, es gibt Leute, die stapeln die Dinger dann noch in der Ecke.
Genau.
Das ist was für mich total unnütz ist. Also das Ding will ich vielleicht einmal lesen und ab dafür. Also mehr will ich davon nicht.
Jürgen, wie ist das denn mit diesen ganzen Einschränkungen? DRM, wir hatten neulich diesen Fall der Norwegerin, deren Konto von Amazon gesperrt wurde und ja ohne wirkliche Erklärung bis zum Schluss, bis dann Blogs und Medien so viel Wirbel gemacht haben, dass Amazon es auf einmal wieder entsperrt hat. Gab es ja auch schon diese Löschung mit 1984, also George Orwell, wo Amazon das von allen Kindles runtergelöscht hat, weil derjenige, der es verkauft hat, angeblich keine Lizenz hatte, um es zu verkaufen. Also die Einschränkungen sind klar, man kann es nicht verleihen und es gibt Einschränkungen auf den Geräten. Wie gehst du damit um?
Ja, das ist die Seite, die mich lange hat zögern lassen, tatsächlich zum Kindle, gerade zum Kindle zu greifen, weil Amazon da ja sehr rigide ist, was das DRM angeht. Wenn ich bei Amazon mal kaufe, läuft das auf dem Kindle und muss mir entsprechende Tools selber besorgen und die unter Umständen umwandeln, um sie auch irgendwo anders nutzen zu können, was Amazon ja gar nicht gerne sieht. Das sind so die Einschränkungen, die man vom normalen Buch schlicht nicht gewohnt ist. Ich kaufe mir ein Buch, dann kann ich damit machen, was ich will. Wenn ich will, kann ich es auch in den Müll schmeißen. Gut, das kann ich mit dem E-Book natürlich auch. Aber ich kann es mir ins Regal stellen, ich kann es so oft lesen, wie ich will, ich kann es verleihen, verschenken, verkaufen, sonst irgendwas. Das ist meine Sache, das geht in meinen Besitz über.
Das wird tatsächlich eine ganz, ganz spannende Kiste nochmal. Also ich meine, momentan sind wir alle noch am Kaufen. So, oder am Erwerben von Nutzungslizenzen, um es korrekt zu sagen. Das Spannende ist natürlich in dem Moment, wo dann tatsächlich mal so etwas gängiger wird wie der Erbfall, in dem plötzlich dann eben Nutzungslizenzen nicht mit übertragen werden und so weiter. Das wird wirklich nochmal eine ganz spannende Kiste. Und auch natürlich.
Aber mir ist das gar nicht klar, ob das nach deutschem Recht tatsächlich so sein kann. Ich kaufe ein Buch.
In den AGB von Amazon steht ja drin, man kauft es nicht, sondern man erwirbt das Nutzungsrecht für diese Datei. Aber die Frage ist ja tatsächlich, ist das erlaubt überhaupt?
Das Spannende ist natürlich die Übertragbarkeit der Nutzungslizenz und die Frage der Weitergabe
von... Ja, die Frage ist ja andersrum, wie soll es sein und wie muss es geregelt werden und nicht, ob es jetzt erlaubt ist, was man
kommt. Okay, aber wie würdest du es regeln?
Also ich persönlich bin der Meinung, dass DRM sowieso auf Dauer sinnlos ist, weil erstens, es wird halt entfernt. Zweitens, diese, wie soll ich sagen, geknackten Dateien, die werden ja immer mehr, ne? Sodass also die Vergangenheit an Medieninformationen ohnehin DRM-frei zur Verfügung steht, faktisch, über jetzt mal 10, 20 Jahre gedacht. Es ist eine Nutzungshürde für viele Nutzer, so wie Jürgen ja auch sagt. Ich habe auf der Frankfurter Buchmesse ein paar Hintergrundgespräche geführt, die deuten auch in diese Richtung, dass Verlage auch selbst nicht daran glauben, dass DRM stehen bleibt auf Dauer. Und das sind vor allem die Verlage, die das erwarten und nicht Amazon selbst. Wobei Amazon natürlich noch ein Interesse daran hat, dass die Plattform in sich geschlossen bleibt. Ne? Wobei ich an der vielleicht für die Zuhörer fairerweise dazu sagen muss, dass ich auch in dem Bereich gerade ein kleines Unternehmen gründe. Nicht, dass das zu Verwirrung führt, dass ich hier...
Willst du da schon ein bisschen was drüber
was über erzählen? Amazon sagt? Nee, in diesem Rahmen vielleicht nicht. Okay. Aber so, der nächste Punkt ist aber, dass ich glaube, dass allgemein Sharing ja durchaus eine ökonomisch interessante Sache ist. Ob es jetzt Carsharing ist oder Fahrräder oder auch Wohnungen, nicht Airbnb. Und da sehe ich eben, dass solche zugangsbasierten Modelle eben meines Erachtens schon die Zukunft gehört. Es wird nur sehr, sehr lange dauern, bis wir uns A daran gewöhnt haben, bis es B funktioniert und bis es C auch rechtlich vernünftig geregelt ist.
Aber zugangsbasiert bedeutet dann das, was Amazon jetzt auch schon macht, also dass du eine Lizenz zur zeitlich beschränkten Nutzung eines Werks erwirbst.
Das ist die rechtliche Seite, aber auch die technische Seite kann sein, dass wir es vielleicht gar nicht mehr auf eigene Datenträger speichern, sondern es ohnehin in der Cloud liegt.
Und das ist das nächste Problem, das ich sehe. Ne? Also das ist, mir ist es aufgefallen bei so alten Schinken, die bei uns teilweise rumfahren, die oder allein nur an einem Buch, Zoologiebuch aus den 50er Jahren, wo die sich sehr angestrengt haben, zu beschreiben, wie Vögelstimmen klingen. Mit einer ganz ausgefeilten Sprache macht heute keiner mehr, macht einen Link unter Umständen auf eine Audiodatei oder auf ein Video oder sowas. Das ist aber spannend. So ein Buch habe ich vielleicht dann auch gerne jetzt in 50 Jahren nochmal. Nur wer garantiert mir, dass es dann noch verfügbar ist? Das Problem der Langzeitarchivierung ist ja eh ein relativ spannendes, wenn es um elektronische Medien geht. Und es wird natürlich, wenn ich an meinen Bücherschrank denke, nochmal anders. Die Haltbarkeit des Papiers ist da weitaus besser gewährleistet als die Haltbarkeit elektronischer Medien. Wenn Amazon, um es mal so zu sagen, pleite geht, wer garantiert mir, dass ich dann noch auf die gekauften Bücher zugreifen kann und Ähnliches?
Also ich kann das verstehen, wenn sich Nutzer darüber aufregen. Ich selbst habe zum Beispiel vor ein paar Wochen beim Umstellen von iPhone 4 auf iPhone 5 hat der Apple-Account sich geweigert, mich wiederzuerkennen und mir meine Apps nicht gegeben. Daraufhin habe ich eine Brandmail an Apple geschrieben. Mit sehr scharfen Drohungen. Das ist dann auch freundlicherweise dann innerhalb von 24 Stunden geregelt worden. Aber wenn einem das mit wichtigen Dokumenten passiert, das ist natürlich der totale GAU. Und da sind Musikdateien und E-Books noch das Harmloseste. Das muss rechtlich geregelt werden, dass da unter bestimmten Fällen Ansprüche auf Downloads sind und dass vor allem im Fall von Insolvenzen da Regelungen stattfinden.
Was ist denn mit dieser deutschen digitalen Bibliothek? Ist das nicht eine Aufgabe von der?
Das ist ein trauriges Kapitel im Moment. Die sollte ja eigentlich schon längst online sein, schon längst gestartet worden sein.
Aber das ist schon der Hintergedanke dabei,
Das ist oder? Natürlich der Hintergedanke, dass alle elektronischen Dokumente im Prinzip von Webseiten angefangen bis hin zu Büchern digital gespeichert werden, digital zur Verfügung stehen. Das ist natürlich im Prinzip die klassische Aufgabe einer staatlichen Bibliothek, so wie es die Deutsche Bibliothek ja letztlich auch macht, die auch von jedem Druckwerk ein Exemplar bekommt. Da ist dann natürlich die Frage, wie sieht der Userzugang aus? Wie sieht es aus, wenn ich ein Buch gekauft habe?
Und aber das Ding kommt nicht aus dem Knick irgendwie, ne?
Es soll jetzt angeblich starten demnächst in der Beta-Version, dann doch endlich mal schauen, was dabei
ist. Also hier kommt noch eine Frage über Twitter rein zum Hashtag Online-Talk, ob die Zahlungsbereitschaft bei E-Books so groß ist wie bei gedruckten Büchern. Geben die Leute so viel Geld aus?
Also im Schnitt geben sie ein bisschen weniger aus, wenn man sich anguckt, also wenn man sich die Charts der verkauften Bücher anguckt. Aber man muss ja auch sagen, sie kriegen momentan dafür eine Menge weniger. Ne? Also sie kriegen eben kein physisches Exemplar, was sie weiterverkaufen können und so weiter. Insofern erstaunt mich das relativ wenig. Und natürlich ist auch das Gefühl da, dass ein nicht gedrucktes, nicht verschicktes und so weiter Werk, dass das weniger wert sein könnte. Was aber nicht heißt, dass nicht eben auch gerade speziell sehr hochpreisige Sachen auch als E-Book doch sehr, sehr gut funktionieren, gerade Fachbücher etc. pp., bei denen sich ja eigentlich auch eine Druckauflage von vorne bis hinten überhaupt nicht rechnet, wo dann die Druckauflagen das Ganze so teuer gemacht haben früher, dass du für ein Fachbuch dann irgendwie 150 Euro bezahlen musstest, was du dann heute im reinen elektronischen Vertrieb dann halt doch eher auf 70 Euro runterkriegst.
Ja, wobei... Ich denke, das wird sich auch angleichen. Es hat auch damit zu tun, denke ich, dass es einfach sehr komfortabel ist, mit E-Books umzugehen. Das heißt, ich muss nicht in den Laden gehen und mir ein Buch kaufen, wenn mir das gerade einfällt, oder ich muss es nicht bestellen und dann einen Tag warten, sondern wenn ich was lese oder eine Empfehlung kriege oder so, dann gehe ich auf meinen Kindle und habe es.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass Bequemlichkeit eine große Rolle spielt. Und das war ja häufiger schon so in der Technikgeschichte, dass sich nicht die besten und tollsten Sachen durchgesetzt haben, sondern die am praktischsten waren.
Oder diejenigen mit dem meisten Marketing.
So, ne? Je nachdem. Naja.
Ja, die Zahlungsbereitschaft hängt ja schlicht auch einfach an Preis und Leistung. Und an dem Punkt muss man sehen, dass E-Books eben jetzt schon doch deutlich billiger sind, auch als Taschenbücher. Also es sind immer mindestens 20% und ich glaube, es geht Richtung durchschnittlich 4 Euro statt 10 beispielsweise. Also man sieht das auch bei den Amazon Singles. Also ein typisches E-Book wird bald 3-4 Euro kosten. Das ist der Normalfall.
Ja. Wollt ihr euch nochmal über den IT-Gipfel aufregen?
Naja.
Vielleicht erklärt mir mal jemand, warum man sich darüber aufregt.
Nein, aufregen ist ja das falsche Wort vielleicht. Ich meine, man muss ja sagen, der IT-Gipfel ist ja eine hervorragende Veranstaltung.
Ist das so?
Die Bundesregierung trifft sich jedes Jahr mit führenden Wirtschaftsunternehmen im weiteren Sinne aus der IT-Wirtschaft. Dieses Mal, glaube ich, eher stärker in Richtung klassischer Wirtschaft, beispielsweise ThyssenKrupp und Co. Ja. Und dort wird dann in Arbeitsgruppen, wird dann vorher lange Zeit ausbaldowert, was man denn so an gemeinsamen Zielen abstecken könnte, wie man denn dorthin gelangt. Und in diesen diversen Runden unterhält man sich dann sehr lange darüber, was denn wie und so weiter. Und am Ende findet dann eben dieser, sagen wir mal, etwas medienträchtigere IT-Gipfel statt.
Und was ist daran gut?
Wo dann tatsächlich dann Politik und Wirtschaft sich gegenseitig nochmal sagen können, auf welchem Stand denn die Bundesrepublik Deutschland ist, was ihre IT im weitesten Sinne, die IT-Wirtschaft vor allem, angeht. Und das kann man gut finden oder man kann es auch für etwas teure Zeit verschwenden.
Also je länger ich drüber, das Wirtschaftsministerium hat ja zu diesem IT-Gipfel so einen Report rausgebracht. Und das Ding ist eine Lektüre wert, muss ich ehrlich sagen, ja. Weil das liest sich wie eine Krankenakte. Da steht alles drin, ja, von, ja, Breitbandausbau können wir international nicht mithalten, der Markt, die Leute, da steht drin, 10 Millionen Deutsche würden für 130 bis 150 Euro auf das Internet verzichten. Einmalzahlung, nie mehr Internet.
Also ganz schockiert. Ehrlich, manchmal überlege ich ja auch, wenn ich meine Twitter-Timeline lese, ob ich für 150 Euro nicht besser darauf verzichten sollte. Aber
das ist ja nicht nur Twitter. Aber Christa, du schüttelst auch den Kopf.
Ich schüttel aber den Kopf darüber, wie man das so kommentieren kann, wie Falk das tut. Weil es muss ja in irgendeiner Art und Weise eine Kommunikation zwischen dem System Politik und dem System Wirtschaft stattfinden.
Ja, aber ob der IT-Gipfel dafür das richtige
Mittel ist. Das kann ich dir im konkreten Fall gar nicht sagen. Aber das unter dem Gesichtspunkt Zeitverschwendung zu sehen, halte ich für absurd. Weil die ITK-Branche die drittgrößte in Deutschland ist. Mit fast 1 Million Mitarbeitern und Hunderten von Millionen Milliarden Umsatz. Und da ist es schon sinnvoll, dass man sich auf solchen Foren mal austauscht.
Ja, aber was bringt das Ding denn?
Na gut, Moment, vielleicht sage ich da nochmal einen ganz kleinen Satz zu.
Denn da ich bin wahrscheinlich
der Einzige in der ganzen Runde hier, der
jemals in so einer Sherpa-Runde saß. Da würde ich die Beteiligten fragen und nicht Dritte. Ja, das wäre das Erste, was ich täte.
Also wie gesagt, ich habe schon mal in so einer Sherpa-Runde dafür gesessen, damals noch in meiner Zeit bei der Verbraucherzentrale, also beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Und ich sag mal so, es ist jetzt nicht so, dass dort andere Dinge diskutiert würden, als das sonst diskutiert wird. Das ist nichts anderes als die sonstig stattfindenden Diskussionen, die wir schon die ganze Zeit haben, ohne dass es in irgendeiner Form großartig weitergehen wird in irgendeine Richtung. Es ist der Austausch der bekannten Positionen und wenig Mehrwert.
Aber das, ja, aber so genau das dafür ist es gesellschaftliche Kommunikation. Ich habe doch auch alle 3 Tage netzpolitische Debatten. Mal sind sie bei Böll, mal sind sie bei DigiBiz, mal sind sie bei Adenauer und so weiter. Da kann man doch auch die Gesichter nicht mehr sehen, oder?
Willst du gerade was über die Sendung hier sagen?
Jürgen, sagen wir mal so, wenn man nicht mit den Verbandsfunktionären und nicht mit der Politik redet, sondern mit Leuten aus Unternehmen, die dabei sind, dann sagen sie, ja, das ist zwar schön und gut, aber genau das machen wir doch den ganzen Tag. Dafür brauchen wir den Gipfel eigentlich nicht. Wir gehen dahin, um Schnittchen zu essen und mal das Gesicht zu zeigen. Weil wenn wir nicht da sind, dann würden wir für negative Presse für uns sorgen. Von daher ist es natürlich eine Veranstaltung, auf der sich vor allem die Politik und die Verbandsfunktionäre gut präsentieren können. Dafür ist sie eigentlich da. Dafür wurde sie auch mal ausgedacht. Und ich von den Ergebnissen, die auch diese Arbeitsgruppen bringen, gerade wenn es um Breitbandausbau geht, der auf den ersten Gipfeln immer so hoch gehalten wurde, da ist halt dann auch nicht viel bei raus rumgekommen. Also das und auch nicht mehr rumgekommen oder nicht weniger, als sowieso passiert wäre oder hätte machen müssen. Also von daher stelle ich einfach in Frage, man kann das machen, aber ich finde...
Also der einzige Sinn ist halt, würde ich sehen, dass man dieses Thema IT in Deutschland nochmal in den Fokus bekommt und über sowas reden kann, wie, warum geht das mit dem Breitbandausbau eigentlich nicht für uns nicht voran? Warum hat Japan 64% oder 68% Glasfaser von den Breitbandanschlüssen und wir 0,6? So. Ja, das ist, da würde ich sagen, okay, da gibt's dann einen öffentlichen Anlass, wie sowas nochmal zum Thema zu machen, wo sonst die Redaktionen immer sagen, warum denn jetzt Breitband? Jetzt kann man sagen, ja, Breitband wegen IT-Gipfel. Ach so, na gut, dann machen wir's. So, aber ist also doch eine dünne Bilanz.
Also ich gebe euch ja insoweit recht, als dass da wahrscheinlich nicht viel bei rauskommt und dass es in der Tat eine Veranstaltung ist, die vor allem der Präsentation von etwas dient, wo vielleicht nicht viel dahinter ist. Aber ich glaube, dass da inhaltlich auch die falschen Weichen gestellt werden in einigen Punkten.
Nämlich?
So strukturell ist es eben schwierig, wenn, die Wirtschaft zusammen mit der Politik die Pläne macht, in dem Umfeld Open Source zum Beispiel unterzubekommen, obwohl das für viele Fragen, glaube ich, der richtige Lösungsansatz wäre, über Open Source und Commons nachzudenken, auch zum Nutzen der Politik, die das gar noch nicht begriffen hat. Beispielsweise, das ist natürlich dann ein Punkt, der dann ärgert, weil das kommt unter die Räder.
Ja. Das ist, um das zu ergänzen, das ist aber so eine Richtung, die Politik im Moment leider auch bei dem anstehenden World Congress on Telecommunications eingeht. Die Zivilgesellschaft ist da nicht beteiligt bei der Delegation und das Wirtschaftsministerium weigert sich überhaupt erstmal zu sagen, wer nimmt denn an der Delegation teil?
Also das Wirtschaftsministerium ist momentan, wenn ich das richtig verstanden habe, und das war, glaube ich, Monika Ermert bei Heise geschrieben in dem Fall, durchaus willens, alles mitzunehmen, was denn nach Dubai mitkommen mag.
Genau.
Natürlich logischerweise auf eigene Kosten und da muss man sagen, das ist natürlich zivilgesellschaftlich ist das natürlich ein Ausschlusskriterium, muss man auch klar sagen, weil Dubai ist jetzt nicht gerade eine Stadt, in die du mal eben so für 3 Cent fliegen kannst.
Ja, aber sie weigern sich schlicht und einfach Auskunft darüber zu geben, wer denn in der Delegation drin ist.
Also was ich spannender finde, ist eigentlich, dass sie...
Sagen sie nicht.
Oder? Sagen sie nicht.
Nee, sie sagen es momentan noch nicht. Ich glaube auch deshalb, weil sie es auch teilweise gar nicht noch nicht wissen.
Das ist auch, das ist dann allerdings auch ein Armutszeugnis, der fängt am 3. Dezember an, wenn man jetzt noch nicht weiß, wer da hinfahren soll.
Hast du
dann,
jetzt gesagt.
Dann weiß man auch nicht, was man auf diesem Kongress will.
Also tatsächlich ist es ja so, dass da hinter den Kulissen rund um den Wicket einfach wahnsinnig viele verschiedene Debatten laufen und dass da auch sehr große Unterschiede es einfach gibt bezüglich dessen, was öffentlich und nicht öffentlich bekannt ist. Also beispielsweise, dass es ein Papier von der BNetzA gibt, also der Bundesnetzagentur, was die komplette Position der europäischen Provider, insbesondere auch der Telekom, einfach mal in Grund und Boden gerammt hat, ist bekannt, das ist kein Geheimnis, nur dieses Papier bekommt keiner. Ja, denn da hat das BMWi seinen Deckel drauf
gemacht. Ihr müsst noch mal ganz kurz erklären, worum es bei dieser Konferenz geht.
Bei dieser Konferenz, das ist der Weltkongress sozusagen der ITU, der Internationalen Fernmeldeunion. Da geht es letzten Endes um die Frage, nach welchen Regularien international die verschiedenen Fernmeldewesen koordiniert werden. Und relativ banal gesprochen geht es dabei um die Frage, wie weit denn zu diesen Fernmelderegulationen eigentlich auch Sachen des Internets gehören. Und da gibt es verschiedene Vorschläge, teilweise von Providern, teilweise von Staaten, die man vielleicht jetzt nicht so in die Abteilung der demokratischen Systeme packen würde, wie China, Brasilien, Russland, Indien auch, die etwas kritisch sind. Brasilien ist natürlich formale Demokratie. Wie demokratisch dann so intern die Prozesse ablaufen in dem Segment, darüber kann man dann lange streiten.
Und warum ist das eine Sache, mit der wir uns beschäftigen sollten?
Weil es letztlich darum geht, wie weit die ITU und die UNO die Regulierung des Internet übernehmen, wie weit die Carrier ihre Vorstellung von der Struktur einer Netzzusammenschaltung im Internet durchsetzen können, die nicht so funktioniert, wie sie im Moment funktioniert, sondern eben darum geht, dass die Datenverursacher stärker zur Kasse gebeten werden, und zwar für den Transport durch die Netze. Das sind so Geschichten, die im Prinzip die Zukunft des Internet betreffen.
Also es hat finanzielle, es hat politische Implikationen. Ja. Schlicht einfach eine Frage dessen, wie die Struktur des Netzes in Zukunft aussehen könnte. Das ist das, was dort auch diskutiert wird. Und natürlich ist es so, dass hinter den Kulissen einfach verschiedene Organisationen und halt auch die ITU ein wenig drum kämpfen, letzten Endes, wer hier eigentlich das Sagen über das Netz hat.
Und da muss man mal, gerade um den Unterschied deutlich machen zu Deutschland, mal die USA loben, die ihre Position sehr früh öffentlich gemacht hat für alle und die sehr früh öffentlich gemacht hat, wer für die USA in der Delegation zu diesem Kongress fährt, während von Deutschland da nichts zu hören war, außer den üblichen Verdächtigen. Natürlich, die Telekom hat da eine Position oder die Providerverbände haben eine Position, die Bundesnetzagentur hat eine Position, darf sie aber nicht veröffentlichen. Das ist absurd. Also es ist einfach absurd, weil bei diesem Gipfel sollen Regulierungen, die seit 1988 bestehen, auf den neuesten Stand gebracht werden, was die Telefonie, die Telefonnetze angeht. Und es geht darum, ob das Internet in diese Regulierung einbezogen wird. Das heißt, es geht darum, wie sieht das Netz in Zukunft aus.
Ja, aber das Interessante daran ist natürlich sozusagen, wenn man sich strukturell anguckt, das Netz ist momentan ein komischer Mischmasch aus verschiedenen mehr oder weniger Selbstverwaltungen mit staatlichen Beteiligungen. Aber die ITU ist so als UNO-Unterorganisation schlicht und einfach nach dem Prinzip gestrickt, dass es ein Mitgliedstaat ein Vote gibt, also eine Stimme. Und das ist natürlich ein sehr anderes Modell, als es beispielsweise in allen möglichen anderen Multi-Stakeholder, wie auch immer man es nennen mag, Modellen so angedacht ist. Und am Ende ist natürlich die Frage, willst du eine internationale Staatengemeinschaft mit überschaubar demokratischem Potenzial das Netz regulieren lassen? Das ist am Ende eigentlich die Frage. Das ist der Grund, warum sozusagen in den USA dann die Kampagne so aussah, dass man gesagt hat, die UNO fliegt mit Hubschraubern ein und entreißt uns das Internet. Was vielleicht auch ein bisschen falsch ist als Bild und auch ein bisschen übertrieben, aber dort ist man ja sehr viel UNO-skeptischer in dem Fall, als man das hierzulande gängigerweise ist. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass momentan am Ende dann doch das Department of Commerce auf dem Internet sitzt, also das US-Handelsministerium.
Ja, hier kommt noch die Anmerkung über Twitter, dass der IT-Gipfel tatsächlich nötig ist, um das Thema in die Gesellschaft zu tragen. Autogipfel sei nicht nötig.
Also ich sag mal so, es ist doch letzten Endes, also wenn wir jetzt vom IT-Gipfel als solchen nochmal ganz kurz sprechen. Der IT-Gipfel ist doch nichts anderes in gewisser Weise als das Prinzip der alten Deutschland AG in irgendeiner Form auch auf diesen Bereich mit zu übertragen. Dort sitzen ja nicht die kleinen Start-up-Butzen in großen Mengen, sondern da sitzen tatsächlich die großen Player. Auch nicht grundlos, muss man sagen. Die haben ja viel damit zu tun. Aber natürlich muss man fragen, sind das eigentlich die Leute, die die Zukunft des Netzes in dem Sinne ausmachen nicht? Und da habe ich persönlich halt einfach meine Zweifel.
Genau, und da würde ich immer argumentieren, wenn man diese Startups, und das war ja auch so eine Initiative von Rösler jetzt für Venture-Kapitalisten, irgendwelche Zuschüsse zu gewähren, wenn sie in Startups für eine bestimmte Zeit investieren. Also wenn man die Startups nach vorne bringen will, dann glaube ich, braucht man andere Sachen. Christoph, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber da finde ich, ist Breitband und auch Netzneutralität und solche Sachen, eine vernünftige Regulierung und freie Regulierung des Netzes viel wichtiger.
Also für mich ist das wie so vieles ein strukturelles Problem, weil die Politik eben über die Connection zu der Old Economy natürlich tendenziell schon mal die Informationen von dort bekommt und deswegen auch deren Ratschlägen im Zweifel eher folgt, was dazu führt, dass die Politik im Zweifel eher gegen die Disruption operiert und weniger dafür. Nicht? Also ich habe die Diskussion mit Standortpolitikern in Hamburg zum Beispiel gehabt, wo ich dann gesagt habe, Leute, das ist für mich gar nicht so klar, dass ich die alten Verlage stark fördern muss. Vielleicht muss ich auch neue Strukturen schaffen und neue Frameworks sozusagen, politische Frameworks, in die sich auch neue Organisationen einfinden können. Und das ist für eine Politik aber extrem schwer, weil da spielt sie gegen die Lobbyisten der heutigen
Wirtschaft. Da spielt sie ja auch gegen handfeste Interessen. Ich meine, wenn sich jetzt gestern jemand hingestellt hätte oder heute jemand hinstellen würde aus der Politik und sagen würde, lieber Gruner und Jahr-Mitarbeiter, Gruner und Jahr-Wirtschaftsmedien-Mitarbeiter, leider gibt es strukturelle Veränderungen und ihr könnt jetzt alle mal sehen, wo ihr bleibt. Das ist was, dafür wirst du keine einzige Stimme bekommen, da kannst du sicher sein. Und vollkommen zu Recht irgendwie auch, ne, aus der individuellen Betroffenheit heraus, auch total nachvollziehbar und auch richtigerweise. Aber ihnen dann zu vermitteln von wegen, hey, Moment, aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Ja. Das ist etwas, was eher, sagen wir mal, untypisch wäre für politische Akteure, das in der Form zu tun.
Ich komme ja ohnehin eher immer dahin, dass ich inzwischen glaube, dass die Politik, dass man gar nicht einen Anspruch haben soll, dass Politik die Dinge führt, sondern vielleicht, dass sie eher moderiert und so eine Art Change Management macht.
Ja. Ja, genau. Jens Besser schickt hier uns gerade noch ein kleines Video. What is the ITU?
Möchtest du die URL vorlesen?
Ja, what is the ITU.org? So, dann sagt er, ich glaube, das ersparen wir uns jetzt die Lektüre, aber als Hinweis vielleicht das noch vielleicht nachgereicht sein. Wir sollten noch ganz kurz mal über das BGH-Urteil sprechen, wonach Eltern nicht für ihre file-sharenden, urheberrechtsverletzenden Teenager haften, jedenfalls nicht in jedem Fall.
Aufgeklärt haben.
Und das ist für mich so ein bisschen der entscheidende Fall. Die Eltern sollen also ihre Teenager aufklären, stand dann da irgendwie, wo habe ich das aufgeschrieben, über illegales Teilnehmen an der was? An File-Sharing-Börsen. Kind über das Verbot einer rechtswidrigen Teilnahme an Internetbörsen zu belehren. Das
ist fantastisch, oder?
Ja. Also du nutzt eine File-Sharing-Torrent und ist illegal, oder was?
Ja, ich habe das ehrlich gesagt an der Stelle auch nicht ganz verstanden. Ich habe mich ein bisschen gefragt, was meint man denn jetzt hier
Erklär mal einem 13-Jährigen, darfst du einen Torrent-Client benutzen, aber
nicht für.
Genau. Und diese Dateien, die du da siehst, das Erklär denen mal, welche davon du unter welchen Umständen runterladen darfst.
Ja, das Tolle ist ja, das wüssten ja die Eltern im Zweifel selber nicht genau.
Natürlich weiß das niemand.
Ja, ich mein,
ja, da kannst du nämlich nur sagen, Falschherrung ist illegal. Und dann...
Ja, aber sag mal so, das ist, um Christoph zu zitieren, das ist ein strukturelles Problem des Rechts. Das ist einfach die Absurdität der Störerhaftung, die da ganz deutlich wird und wo das Gericht, letztlich das Bundesgerichtshof gesagt hat, naja, so wie die Störerhaftung oft interpretiert wird, gerade von den Rechteinhabern oder von den Lobbys der Rechteinhabern, so geht's dann auch wieder nicht. Deswegen haften die Eltern eben nicht für ihre Kinder, weil gut, das ist ja lustig, wenn dann die Empfehlung von den Verbraucherschützern kommt, ja, schreiben Sie sich einen Kalender auf, ich habe meine Kinder aufgeklärt und dann ist das alles erledigt, dann ist die Suppe gegessen.
Ja, also sein Kind sollte man grundsätzlich immer aufklären, ja. Da sind wir uns sicherlich einig, aber tatsächlich, ich meine, in der praktischen Handhabung, was soll das am Ende eigentlich sein? Soll ich jetzt sagen, naja, also alles, was aussieht wie ein Film und eventuell aus Hollywood käme, davon lässt du bitte die
Flasche. Das ist eine sehr niedrige Hürde.
Aber die News ist doch jetzt nicht, dass Eltern ihre Kinder aufklären müssen, sondern die News, die der BGH uns bringt, ist, dass Eltern nicht mehr die Handlungen der Kinder zugerechnet wird und dass sie eben nicht mehr haften. Genau. Das ist doch das Neue. Das im Grunde halt ist, handelt sich ja um eine Entschärfung oder eine Klärung der Rechtslage zugunsten der Eltern und Kinder.
Ja, also das heißt, es lohnt sich in Zukunft, sich Kinder zuzulegen. Das ist schon mal klar. Nachdem wir neulich schon das LG Köln hatten, was ja schon das Heiraten anempfohlen hat, weil man ja seine Ehegattin ja auch nicht ständig mit ihrer Internetnutzung überwachen dürfe, wenn man Anschlussinhaber ist. Also es werden ganz neue Incentives gesetzt, um klassische Familienmodelle wieder zu promoten. Also
naja, das würde ich jetzt nicht als den Kern des Urteils betrachten. Aber es zeigt einfach, dass die Situation für die Musikbranche sowohl nach diesem Urteil wie nach den Diensten, die es inzwischen gibt, so aussieht, dass sie mit ihren klassischen Modellen einfach nicht mehr hinkommt. Also auch mit diesen klassischen Verfolgungsmodellen, irgendwie die ganzen Leute mit Abmahnungen und Klagen zu überziehen, das funktioniert einfach nicht mehr. Das fängt im Prinzip damit an, dass man heute bei den Diensten, die es heute gibt, fast als Laie fast nicht mehr entscheiden kann, ob eine Datei, ein Song legal oder illegal im Netz steht. Wenn ich mir so Dinger wie Google Music, die Synchronisationsdienste oder iTunes angucke, wo unterscheide ich denn noch, wo eine Datei dann legal oder illegal für mich ist? Zusätzlich wird entkräftet oder schränkt der Bundesgerichtshof die Störerhaftung massiv ein. Also in dem Fall für die Eltern. Hat es die Musikindustrie schwer, jetzt anfangen zu sagen oder so, hier, wenn du elektronisch Musik hörst, dann kriegst du erstmal eine Abmahnung.
Aber wo du schon Google Music ansprichst, bewegen sie sich nicht auch? Also ich meine, diese ganzen Lizenzierungen, iTunes Match, Spotify, wir reden immer nur von Spotify, aber es gibt ja mindestens 10 andere Streamingdienste, die genauso Lizenzen erworben haben. Windows will nächstes Jahr, glaube ich, mit so einem ähnlichen Dienst rauskommen wie Google Music. Jürgen, erklär mal ganz kurz, was Google Music ist. Die sind jetzt gestartet, auch in Deutschland. Vielleicht inwiefern sich das unterscheidet von anderen.
Ja, Google Music ist zum einen im Prinzip ein Synchronisationsdienst. Das heißt, ich habe meine lokale Musiksammlung, kann ich mit Google Music synchronisieren. Das heißt, ich habe sie dann über meinen Google-Account überall verfügbar. Im Webbrowser. Ich kann die Musik dann im Webbrowser abspielen, über den Webbrowser abspielen oder auf dem Android-Handy direkt hören. Und ich muss die ganzen Dateien nicht hochladen. Die machen so einen Matching-Service wie iTunes Match, wie von Apple das macht. Das heißt, sie gucken nach im Prinzip, welche Musikdatei hat der User. Und ist die in unserem Bestand drin? Haben wir Lizenzen dafür? Dann braucht man sie nicht hochladen, dann wird sie einfach darüber zur Verfügung gestellt.
Und wenn sie nicht da ist, wird sie halt hochgeladen?
Wenn sie nicht da ist, wird sie hochgeladen und man hat dann entsprechende Cloud-Speicher, da passen maximal 20.000 Songs rein. Zusätzlich kann man bei Google Music Songs selber kaufen.
Maximal 20.000 Songs? Mhm. Da kenne ich aber einige Leute, bei denen das knapp wird.
Ja, ist bei mir auch schon knapp geworden. Beziehungsweise ich habe nicht alle Songs synchronisieren können. Aber die Songs, die ich bei Google Music selber kaufe, die zählen nicht auf dieses Limit. Die werden zusätzlich mitgespeichert. Okay. Das heißt, ich habe meine Musiksammlung einfach überall verfügbar.
Und es ist gratis. Also iTunes Match kostet 25 Euro im Jahr. Machen im Prinzip von der Funktionalität her ist das identisch, oder?
Ja. Aber da sind wir ja eigentlich sozusagen an einem strukturell wieder ganz, ganz spannenden Punkt, nämlich dass Google sozusagen vom Infrastruktur wieder zum Content-Provider mutiert. Da haben wir auch schon mehrfach in dieser Sendung auch drüber gesprochen, sozusagen, dass man sozusagen, was die infrastrukturellen Geschichten angeht, ja schon ein ordentliches Stück weit gelaufen ist und sich jetzt immer weiter auch in den Content-Bereich ausdehnt. Vielleicht erleben wir dann demnächst auch ein wunderschönes, aber das wäre jetzt schon fast eine Abmoderation und wir haben noch ein bisschen zu viel Zeit dafür, ein wunderschönes Google-Wirtschaftsmedien auferstehen. würde mich jetzt auch nicht so wahnsinnig.
Wie meinst du das, Google-Wirtschaftsbewegung?
Naja, sozusagen, wenn jetzt 330 Leute bei Gruner und Jahr frei werden, dann könnte das ja dann sozusagen auch für Content-Produktion in dem Bereich recht spannend werden.
Christoph, du atmest ein. Ich gebe dir Gelegenheit, auszuatmen und dabei was zu sagen.
Also die größere Bubble ist für mich, dass eben die Händler, die Retailer im Medienbereich zunehmend eben auch Medienanbieter werden. Mhm. Das sieht man auch bei Amazon, wo man halt immer mehr Previews machen kann sozusagen und wo auch die Reader-Funktion langsam immer näher an den Store rückt. Und man sieht das eben auch bei Google, wo man bei Google Play sagen könnte, naja, das ist ja nur ein Wiederverkäufer, wo man Probe hören kann. In Wirklichkeit kann ich aber da schon jemand anderem den Song einmal komplett kostenlos hören lassen. Also das ist eine Verschiebung. Die Retailer übernehmen einen Teil der Medienlandschaft.
Was ich auch noch interessant fand, war, glaube ich, die Möglichkeit, dass Musiker ihre Songs direkt bei Google Music anbieten können. Also
die Frage ist eigentlich, mit welchen Lizenzen? Also ist dann eigentlich schon das mit GEMA geklärt und so?
Ich frage nochmal. Das ist die große Frage bei Google Music überhaupt, ob das wirklich mit der GEMA schon geklärt ist. Es kann sein, dass da irgendwie in den nächsten Tagen, Wochen oder so nochmal ein größerer Konflikt auftritt. Bisher ist nichts darüber bekannt, dass die mit GEMA Lizenzen haben. Und die Frage ist dann, wie das mit dem Cloud-Speicher funktioniert. Ob da nicht die GEMA irgendwie auch ein Wörtchen mit so... Ne?
Aber das ist noch offen.
Oder? Das ist noch offen. Da müssen wir mal schauen, was da in nächster Zeit kommt. Auf jeden Fall sind diese Angebote bedeuten natürlich... auch weil die Lizenzen ja von den Firmen gegeben werden, ne? Dass die Firmen das natürlich schon erkannt haben, dass da was zu machen ist und dass sie sich da auch drauf einstellen müssen. Das Problem sind wie so oft dann vielleicht eher die Verbandsfunktionäre, die da noch etwas in andere Richtungen trommeln und da auffällig werden mit entsprechenden Beauftragungen.
Aber ich meine, das machen die jetzt ja auch nicht aus dem Nichts heraus. Ne? Das muss man ja auch fairerweise sagen. Es ist ja schon so, dass die ihre Mitglieder durchaus auch konsultieren und also ein Verbandsfunktionär, der etwas vollkommen anderes erzählt als seine Mitglieder, ist dann doch eher die Ausnahme. Die Frage ist immer, ob man da nicht sozusagen ein doppeltes Spiel spielt an der Stelle.
Das ist bei der Musikindustrie teilweise wirklich die Frage, ob die Verbandsfunktionäre noch wissen, was die Firmen wirklich haben wollen.
Christoph. Meines Erachtens sieht man bei Amazon beispielsweise, in welche Richtung es auch bei den Musikanbietern gehen kann, weil Amazon eben mit der Tochter Kindle Direct Publishing direkt eben Medienanbieten, Verlagsangebot hat und da, wenn man da Aussagen trauen darf, eben auch sehr, sehr aggressiv Autoren unter Vertrag nimmt und sehr hohe Honorarvorschüsse anbietet. Bei Amazon sehen wir schon ein bisschen in die Richtung, die das nehmen kann. Ob Google jetzt konkret das so anschlägt, weiß ich nicht, natürlich nicht, aber es könnte zum Beispiel sein, dass Google ein eigenes Label quasi.
Ja, mit YouTube finanziert. Machen sie das ja schon. Mhm. Bei YouTube zahlen sie Produktionsfirmen sehr viel Geld, damit die da eigene Kanäle für ihr YouTube produzieren. Ja. Mich würde es nicht wundern, wenn sie jetzt schon damit anfangen, diese Möglichkeit zu etablieren, für Musiker direkt bei Google Play über Google Music ihre Musik reinzustellen und nach diesem 70-30 Modell den Revenue zu teilen und für eine Einmalgebühr von, was weiß ich, 25 Euro oder Dollar die Musik da zu veröffentlichen. Also wenn ich Musiker wäre, jetzt ist die Frage, wie das dann korreliert mit der GEMA. Wenn ich bei der GEMA bin, darf ich sowas? Wahrscheinlich eher nicht,
oder? Es kommt drauf an, je nachdem, was für Verträge dann wieder Google mit der GEMA hat.
Genau.
Und das ist natürlich eine der großen Schwierigkeiten daran. Also natürlich nicht nur GEMA, sondern auch GVL und so weiter. Also Gesellschaft zur, wie war das, Verwertung von Leistungsrechten in dem Fall. Das ist natürlich etwas, das ist ein riesen Kuddelmuddel an der Stelle. Und da muss man sagen, das ist ja dann wieder ganz, ganz spannend mit dem, was da gerade von der EU-Ebene so langsam kommt, nämlich die Reform der Rechteverwertungsgesellschaften, der sogenannten Collecting Societies im Englischen. Das ist natürlich eine ganz spannende Kiste, denn genau dort sind ja eben Regeln drin für die Frage von eben solchen Online-Geschichten. Und da ist die spannende Frage, reicht es dann am Ende, wenn das einmal durch ist, das wird noch so 2 Jahre brauchen, reicht es dann nicht sogar aus, wenn ich bei irgendeiner europäischen Verwertungsgesellschaft diesen Künstler lizenziert habe, um ihn dann europaweit, also EU-weit zumindest, anbieten zu dürfen? Und dann ist die Frage, steht die GEMA am Ende nicht als der blöde Haufen da, der einfach mal nichts mehr vom Kuchen abkriegt oder nur noch sehr, sehr wenig? Hm. Das kann durchaus passieren. Andererseits haben die eine ganz kräftige Lobby in Brüssel, muss man auch klar sagen.
Wir sollten ganz zum Schluss, zweieinhalb haben wir noch, aber ein Wort würde ich gerne noch verlieren über diese merkwürdige Fahndung bei Facebook, die Justizminister beschlossen haben. Und sie wollen sozusagen Fahndungsfotos auch bei Facebook reinstellen können. Bisher gibt es in der Strafprozessordnung einen Anhang, der vorsieht, dass man Fahndungsfotos nicht bei privaten Anbietern abladen darf. Jetzt soll dieser Workaround sein. Ja, wir packen die Fotos auf Polizeiserver, machen einen Link zu Facebook und damit sind wir auf der sicheren Seite. Ich weiß nicht, haben die schon mal mitgekriegt, dass Facebook Thumbnails lädt und anzeigt und so?
Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was die technische Kompetenz der Menschen an der Stelle angeht, die darüber entschieden haben. Ich bin mir aber sicher, dass es tatsächlich eine unglaublich schwierige Situation gerade ist, für Polizei und Co. mit Facebook überhaupt umgehen zu dürfen und zu können. Denn das habe ich im Gespräch mit einem Polizeimenschen, einem Höheren hier aus Berlin mal irgendwann mitbekommen, der mir halt erzählt hat, wenn er zum Beispiel so Online-Stalking-Fälle hat und sowas, dann müsste er eigentlich bei Facebook ermitteln. Facebook lässt nur Klarname zu. Und wie kommt er da überhaupt dann irgendwie ran? Soll er sich als Polizei Berlin anmelden oder wie auch immer? Total faszinierend. Also die wissen bis heute noch nicht, wie sie eigentlich damit umgehen und sind tatsächlich auf der Suche. Und ich glaube, dieses Facebook-Fahndungsding ist
ein
typisches Beispiel dafür, wie schwierig das eigentlich jetzt sozusagen gerade für diese klassischen Formen von Rechtsverfolgung im weitesten Sinne ist, mit diesen neuen Umgebungen in irgendeiner Form überhaupt umzugehen. Ob das jetzt fürs Ermitteln ist oder fürs Fahnden, ist eigentlich relativ egal.
Genau. Noch von euch ein Wort oder sollen wir die Schlussglocke läuten?
Ich kann es eigentlich nur unterstützen. Das ist irgendwie nicht richtig überlegt oder auch aus Unwissen heraus nicht richtig überlegt, was da angegangen wird.
Okay,
also Polizei.
Ganz kurz gesagt, wir müssen...
Polizeifahndung ist eine hoheitliche Aufgabe aus meiner Sicht. Ich bin da super konservativ. Ich bin generell der Meinung, dass, obwohl in öffentlichen Räumen wie auch Facebook diskutiert wird, staatliche Aufgaben, die diese Art haben, nicht in private Hände gehören.
Okay, das war der CT Online Talk auf die Radio Wissen. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke ganz herzlich Falk Lüke, Christoph Kappes und Jürgen Kuri fürs Kommen ins Studio. Das Video halte ich gleich an und lade es hoch zum YouTube. Da kann man sich das alles anhören. Wie immer gibt es das auch als Podcast. Vielen Dank und ein schönes Wochenende noch. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.